Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Der Krieg im Gazastreifen weitet sich jetzt noch einmal aus. Die israelische Führung hat angekündigt, den gesamten Gazastreifen besetzen zu wollen. Das ist eine Entscheidung, die auch in Israel sehr umstritten ist. Wie dieser Vorstoß durchgeführt werden soll, was da auf die Menschen im Gazastreifen zukommt und wie groß der Druck auf Netanjahu ist, darüber spreche ich jetzt mit dem Weltwoche-Nahost-Korrespondenten in Tel Aviv, Pierre Heumann. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Netanjahu hat also einen 5-Punkte-Plan vorgelegt, wie er sich die Eroberung von Gaza-Stadt und den ganzen Gazastreifen vorstellt. Die Hamas soll vollständig entwaffnet werden. Es sollen alle Geiseln freikommen. Es soll nachhaltig der Gazastreifen demilitarisiert werden. Dauerhaft soll es eine israelische Sicherheitskontrolle geben und es soll eine neue zivile Verwaltung eingesetzt werden. Warum legt Israel jetzt den Schwerpunkt auf Gaza-Stadt?
Gaza-Stadt wurde bisher nicht stark angegriffen. Die Bevölkerung ist dort geblieben, weil dort die Geiseln vermutet werden. Und es gibt und gab die Befürchtung, dass bei einem Angriff auf Gaza-Stadt die Geiseln getötet würden. Entweder durch den Angriff der Luftwaffe oder Bodentruppen oder direkt durch die Hamas, damit sie nicht gerettet werden.
Wie mächtig und einflussreich ist die Hamas in Gaza eigentlich noch?
Ich würde das in zwei Teile unterteilen. Die Armee der Hamas oder die armeeartige Struktur der Hamas, die ist praktisch total zerschlagen. Die Hamas ist heute eine Guerillatruppe, die aber für die Soldaten im Gazastreifen, für die israelischen Soldaten im Gazastreifen enorm gefährlich ist, weil sie sich in den Tunnels verstecken und dann plötzlich einfach da sind und dann wieder verschwinden und ziemlich vielen Schaden anrichten. Es wurden etwa 900 Soldaten bisher getötet, also israelische Soldaten getötet. Das ist für Israel sehr viel. Und es wurden Tausende von Soldaten schwer verletzt. Die Hamas ist also eigentlich immer noch stärker, als Netanyahu möchte, eben aber nicht mehr als Armee, sondern als Guerillatruppe. Die Rekrutierung der jungen Kämpfer oder Terroristen, wie man will, oder Widerstandskämpfer, die ist relativ leicht, weil ihnen werden Nahrungsmittel und Wasser versprochen, also alles, was in Gaza nicht oder nur zu überhöhten Preisen erhältlich ist. Dann kann man sehen, dass die Hamas weiterhin Strukturen dominiert, also zum Beispiel die Nahrungsmittelverteilung, da ist die Hamas sehr stark involviert. Und dadurch wächst ihr Zulauf.
Diese Entscheidung, den ganzen Gazastreifen einzunehmen, hat auch große Kritik hervorgerufen. Und zwar nicht nur von irgendwelchen Leuten, sondern von hochrangigen Militärs. Wer ist da alles darunter?
Es ist unter anderem auch der Generalstabschef, der sich da sehr kritisch geäußert hat. Und es ist der Chef des Nationalen Sicherheitsrates, der sonst eigentlich ein Ja-Sager von Netanyahu ist, der hat sich jetzt aber auch sehr kritisch zum Plan von Netanyahu geäußert. Es gibt mehrere Gründe, die dagegen sprechen. Der eine Grund ist, dass es eben aufreibend ist. Ein weiterer Grund ist, dass die Armee nach fast 2 Jahren Krieg im Gazastreifen müde ist. Ich kann es nicht anders sagen. Es gibt Soldaten und Offiziere, die haben seit 150 und mehr Tagen in Gaza Dienst geleistet mit ganz kurzen Pausen. Auch das Material weist Ermüdungserscheinungen auf, weil es eben nicht wie gewohnt gewartet werden kann. Das ist deshalb neben der Guerillataktik ein weiterer Grund, warum man mit einem verlustreichen Krieg rechnen muss. Ein weiterer Punkt, den die Kritiker ins Spiel bringen, also auch der Generalstabschef, die Besatzung des ganzen Gazastreifens, die nach der Eroberung von Gaza City kommen könnte oder kommen wird, die ist ökonomisch sehr teuer, weil wer dort das Land besetzt, der muss auch die Versorgung der Bevölkerung übernehmen, Nahrungsmittel, Schulen, Spitäler bauen und so weiter. Und das ist für die israelische Wirtschaft ein enorm hoher Kostenfaktor.
Gibt es auch Stimmen, die sagen, das ist genau das, was die Hamas eigentlich will, die israelische Armee jetzt in diesen Guerillakrieg hineinzuzwingen und hineinzuziehen? Und geht man da aus Sicht der Israelis nicht doch in eine Falle rein?
Das stimme ich mit Ihnen vollkommen überein. Diejenigen, die finden, das sei riskant, die argumentieren genauso, die sagen, wir geraten in die Falle der Hamas. Das ist genau, was sie wollen. Das ist dasselbe mit den Bildern, die sie publizieren. Die Hungersnot, und da läuft Israel voll in eine Falle herein. Und die anderen, die sagen, nee, das ist jetzt wirklich nötig, wir müssen die Hamas besiegen, die spielen die Kosten, die ich erwähnt habe, spielen die herunter und verniedlichen sie und sagen, das sei nötig für, was weiß ich, das Überleben des Staates Israel, was reichlich überrissen ist, denn die Hamas ist keine existenzielle Gefahr mehr für den Staat Israel.
Jeder, der sich ein bisschen mit Militär auskennt, weiß, wie wichtig Befehl und Gehorsam sind. Der weiß allerdings auch, wie wichtig an der richtigen Stelle Widerspruch ist. Jetzt hat es diesen Widerspruch gegeben und es stellt sich die Frage, wenn der schon aus den innersten Machtzirkeln der israelischen Armee kommt, inwieweit das schon auf ein gewisses Bröckeln innerhalb der israelischen Armee und innerhalb des israelischen Zusammenhalts hindeuten könnte.
Die Nation ist zerrissen. Es gibt jetzt eine relativ junge Bewegung von Frauen, die gegen den Krieg sind. Seit Sonntag haben die eine kleine Zeltstadt mit, ich glaube, 150 Frauen aufgestellt von verschiedenen Frauenorganisationen, die sich für einen Rückzug der Israeli aus Gaza einsetzen, damit, wie sie sagen, ihre Söhne nicht geopfert werden für den innenpolitischen Wahnsinn von Netanyahu, denn er steht unter Druck der messianischen Politiker, der messianischen Parteien, die eigentlich eine Fortsetzung des Krieges wollen, mit der Absicht, das über kurz oder lang besiedeln zu können. Und es gibt, also innerhalb der Gesellschaft gibt es eine starke Strömung, etwa laut Umfragen 70% der Bürger, die für ein Ende des Gazakrieges sind. Aber das hat politisch im Moment keine Auswirkung, weil die Mehrheit der Koalition in der Knesset, im Parlament, im Moment steht und gesichert ist. Zudem kommt, dass bis Herbst, bis etwa Oktober, keine Knesset-Tag, das heißt, die Regierung kann nicht gestürzt werden. Also mit anderen Worten, die Bevölkerung kann dagegen sein, aber das wird nichts ändern. Genauso wichtig, das, was Sie angesprochen haben, ist die Motivation der Armee, sage ich jetzt mal. Es gibt starke Spannungen zwischen der Regierung und der Armee. Das sieht man zum Beispiel daran, dass der Generalstabschef diese Woche Ernennungen vorgenommen hat für hohe Offizierspositionen, also im Generalstab. Und das ist in der Regel, segnet das der Verteidigungsminister ab, automatisch. Und dieses Mal hat er eine Begründung verlangt und ist nicht bereit, das automatisch abzusegnen. Er will da noch seinen Senf dazugeben, wenn ich das so ein bisschen salopp sagen darf. Und das zeigt, wie groß die Spannungen zwischen der Militärführung und der Regierung ist. Und das ist ziemlich gefährlich für ein Land im Krieg.
Kommen wir mal zur anderen Seite. Wie ist denn die Situation der Menschen vor Ort im Gazastreifen und auch in Gazastadt? Man hört von Hunger, man hört von Gewalt untereinander und von Kriminalität.
Ja, stimmt wahrscheinlich alles. Es gibt eigentlich keine objektiven Berichte über den Ernährungszustand der Palästinenser im Gazastreifen. Was ich nicht begreife, ist, warum die Palästinenser Bilder in die Welt setzen, die offensichtlich gefälscht sind. Also hungernde Kinder, die auf ein Skelett abgemagert sind. Da kann man nachweisen, dass die genetische Krankheiten haben und dass diese skelettartige Bild, das sie geben, nichts mit dem Hunger zu tun hat. Aber klar, die Ernährungssituation ist gravierend, wobei man sagen muss, es gibt sehr viel Nahrungsmittel im Gazastreifen, aber die werden gehortet von der Hamas, quasi als Lohn für die jungen Leute, die sich ihnen anschließen als Guerillatruppe. Und sie werden auf dem Schwarzmarkt gehandelt. Die Preise sind enorm in die Höhe gestiegen und es gibt Kriegsprofiteure, wie in jedem Krieg, die sich dumm und dämlich verdienen. Also es gibt eigentlich Nahrungsmittel, die kommen herein, aber sie sind nicht erschwinglich, weil da eben ein Schwarzmarkt besteht.
Aber was kommt jetzt nochmal auf die Menschen, die im Gazastreifen leben, zu? Gerade unter dem Aspekt, dass es eben jetzt einen Besetzungsfeldzug des ganzen Gazastreifens geben wird.
Die sollen in den nächsten Wochen, ich sage das wieder ganz salopp, verschwinden aus Gaza. Also die sollen in den Süden des Gazastreifens gehen, flüchten, vertrieben werden. Die Israelis wollen, oder Netanyahu will, dass die Stadt Gaza bis zum 7. Oktober, quasi erobert ist. Der 7. Oktober ist natürlich ein symbolisches Datum, weil am 7. Oktober die Hamas den Staat Israel angegriffen hat und seither besteht dieser Krieg. Die sollen also in den nächsten Wochen in den Süden ziehen. Das ist genau eines der Probleme, auf die die Armee hinweist. Die Armee muss, bis es soweit ist, Zelte aufbauen, Spitäler bauen, für die Nahrung sorgen. Das sind alles Punkte, die wahrscheinlich am Regierungstisch zu wenig beachtet wurden oder nicht beachtet werden sollten, weil der Druck dieser beiden messianischen Parteien, der Druck ist groß, im Gazastreifen aus ihrer Sicht vorwärts zu machen. Inzwischen ist Netanyahu vom Datum 7. Oktober abgerückt. Er hat die Armee aufgefordert, die Pläne schneller umzusetzen. Das heißt, die Armee hat nicht mehr bis zum 7. Oktober Zeit, das Ziel der Politik zu erreichen, sondern eher, sagen wir, September, Mitte September. Es wurde kein Datum genannt. Die Armee sagt aber, wir können vor Septemberbeginn können wir nichts machen. Wir müssen die Pläne vorbereiten. Also es, wenn man das ein bisschen näher anschaut, ist alles, ich sage jetzt mal, chaotisch und umstritten. Und es gibt auch Analysten, und ich bin nicht ganz sicher, dass sie falsch liegen. Es gibt Analysten, die sagen, dieses ganze Gerede von der Eroberung von Gaza City ist ein Druckmittel auf die Hamas, die Geiseln, die 50 Geiseln, davon sind 20 noch am Leben, sagt man, herauszurücken, freizulassen, und dann würde Israel auf die Eroberung von Gaza City verzichten. Also quasi die Drohung als Druckmittel, als Gedankenspiel.
Manche warnen jetzt davor, wenn 2 Millionen Menschen sich auf den Weg machen, hat das ja Auswirkungen auf Israel, aber auch die arabischen Nachbarstaaten. Ganz zu schweigen vom logistischen Problem, wie man die Leute da in den Süden bringen möchte.
Vollkommen richtig. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum die Armee diese Pläne kritisiert. Und ich wäre nicht überrascht, wenn sie immer wieder neue Probleme findet, um diese Pläne zu verzögern. Das könnte dann auch dazu führen, dass der Generalstabschef entlassen wird, was wiederum innenpolitisch neue Probleme schaffen würde. Also das Ganze ist im Prinzip nicht durchdacht. Es geht um die Verschiebung von 600.000 bis 700.000 Menschen aus einer Stadt in den Süden, wo eigentlich nichts besteht, wo sie untergebracht werden können. Die Beziehungen zu den Nachbarstaaten, ich weiß nicht, ob dies stark betroffen ist. Die Ägypter haben jetzt gerade einen riesigen Gasvertrag mit Israel abgeschlossen. Das hätten sie nicht gemacht, wenn da jetzt wirklich ganz schlechte Beziehungen wären. Aber das Problem ist der Westen, der Israel mehr und mehr isoliert und auch das Thema palästinensischer Staat aufs Tapet bringt und diesen im September, glaube ich, in der UNO anerkennen wollen. Australien, Frankreich, England, Neuseeland. Das sind Länder und viele andere mehr, also wichtige Länder, die das angekündigt haben. Deutschland noch nicht. Merz hat erst gesagt, er werde keine Waffen liefern, die in Gaza gegen die Palästinenser eingesetzt werden können. Das ist ein bisschen vage ausgedrückt, aber eigentlich ein Problem für den Staat, die Isolation, die wegen dieser Pläne jetzt noch zunimmt.
Sagt Weltwoche Nahost-Korrespondent Pierre Heumann, er sitzt in Tel Aviv und ich bedanke mich ganz herzlich für den Überblick und das Gespräch.
Vielen Dank und einen schönen Tag.